Ja, so viel zu diesen Antiterrorgesetzen, die wir seit 2002 nun in Kraft haben. Aber obwohl nun niemand Notwendigkeit und Effizienz all dieser Antiterrorgesetze abschätzen kann, erleben wir ja nun nach jedem Anschlagsversuch oder jeder Terrorwarnung reflexhaft neue Schübe. So beschloss der Bundestag Ende 2006, ist es also noch nicht so lange her, mit der Mehrheit der Großen Koalition ein sogenanntes Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz. Ja, nee, das ist die Frage, wie das nächste Gesetz heißen mag, ne? Das ja auch schon wieder ansteht, Ergänzungsgesetz. Ja, ach so, ja, wäre eine Möglichkeit, ja, 2, 3, 4. Ohne allerdings, also es ist in Kraft gesetzt worden, dieses Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz, ohne zuvor eine unabhängig kritische Bilanz der bisherigen Antiterrorgesetze gezogen zu haben. Mit diesen neuen Gesetzen werden bislang befristete, weil besonders prekäre Antiterrorbefugnisse nicht nur um weitere 5 Jahre verlängert, sondern auch noch wesentlich ausgeweitet. Ausgerechnet die skandalträchtigen Geheimdienste erhalten noch mehr Befugnisse und Macht, letzten Endes so viel wie nie zuvor. Obwohl sie ja genau genommen Fremdkörper sind in einer Demokratie, weil sie weder transparent noch wirklich demokratisch kontrollierbar sind. Und weitere höchst bedenkliche Maßnahmen stehen uns im wahrsten Sinne des Wortes ins Haus. Die bereits illegal praktizierte heimliche Online-Durchsuchung von privaten Computern mit Internet-Trojanern soll ja legalisiert werden, obwohl es sich um eine kaum kontrollierbare Maßnahme handelt, die auch Unverdächtige nicht verschont. Oder die längerfristige verdachtsunabhängige Vorratsspeicherung von Telekommunikationsverbindungs- und Standortdaten, also von Telefon, Handy, E-Mail, Internetdaten, das wird letzten Endes zu einer pauschalen Nutzerüberwachung führen und dürfte gegen den Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen. Mithilfe der über die gesamte Bevölkerung gespeicherten Daten, also solcher Telekommunikationsdaten, können auch Bewegungsprofile erstellt, geschäftliche Kontakte rekonstruiert und Freundschaftsbeziehungen identifiziert werden. Auch Rückschlüsse auf den Inhalt der Kommunikation, auf persönliche Interessen und die Lebenssituation von Kommunizierenden werden dadurch möglich, was im Übrigen ganz besonders für Berufsgeheimnisträger, also Journalisten, Anwälte, Ärzte, zum Problem werden kann. Die Kontaktdaten könnten zum Beispiel zum Anlass für Ermittlungen gegen Journalisten und ihre Informanten wegen dem Vorwurf Geheimnisverrat herangezogen werden und zu Wohnungs- und Redaktionsdurchsuchungen führen, wie wir das ja in letzter Zeit schon des Öfteren hatten. Insgesamt gesehen also, ein Anschlag auf freie Kommunikation und Meinungsäußerung, auf Berufsgeheimnisse und Pressefreiheit. Weshalb sich im Übrigen inzwischen eine Initiative von über 20.000 Menschen zu einer Massenbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht zusammengefunden hat. 20.000, die sich dagegen wehren wollen, sobald dieses Gesetz wird, falls es nicht noch vorher gestoppt werden kann. Nun, der moderne Sicherheitsdiskurs dreht sich aber längst nicht mehr um solche Einzelmaßnahmen und Gesetzesverschärfungen. Nein, wir haben es mit Entgrenzungstendenzen zu tun und die Rede ist von einer ganz neuen Sicherheitsarchitektur. Und dabei geht es letzten Endes um 3 Tabubrüche. Erstens, in der neueren Sicherheitsentwicklung spielt die Prävention eine ganz herausragende Rolle. Um vorzubeugen, bedarf es natürlich einer großen Menge personenbezogener Daten, weshalb ja auch Polizeiarbeit immer mehr sozusagen hinein in die Gesellschaft vorverlagert worden sind, und zwar vollkommen unabhängig von Straftatverdacht oder einer konkreten Gefahr, die es abzuwehren gelte. Davon hat sich Polizeiarbeit inzwischen längst emanzipiert. Bildlich gesprochen, die Polizei soll schon vor dem potenziellen Täter am Tatort sein oder dessen Umfeld ausforschen dürfen, womöglich bevor dieser überhaupt einen Tatplan gefasst hat, um es, sagen wir mal, überspitzt zu formulieren. Wo jedoch die Prävention zur vorherrschenden Logik erhoben wird, da verkehren sich dann ganz rasch die Beziehungen zwischen Bürger und Staat. Die Unschuldsvermutung, immerhin eine der ganz wesentlichen rechtsstaatlichen Errungenschaften, verliert praktisch ihre machtbegrenzende Bedeutung. Der Mensch mutiert zum potenziellen Sicherheitsrisiko, der seine Unschuld und seine Harmlosigkeit praktisch nachweisen muss. Also eine vollkommene Verdrehung. Und auf der anderen Seite, die Sicherheit, die wird praktisch zum Supergrundrecht erkoren, sodass die eigentlichen Grundrechte der Bürger immer mehr in den Schatten gestellt werden. Und in diesem zur Maßlosigkeit neigenden Präventionskonzept werden immer mehr unverdächtige Personen polizeipflichtig gemacht, das heißt in sogenannte Verdachtsschöpfungsmaßnahmen verstrickt und mit ihren persönlichen Daten erfasst. Beispiele dafür gibt es genug, zum Beispiel könnte man nennen die verdachtsunabhängige Schleierfahndung, bei der alle Menschen, alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum angehalten, kontrolliert und gegebenenfalls auch durchsucht werden dürfen, ohne jeglichen Verdacht, ohne jeglichen Anlass. Oder die Rasterfahndung, also jene automatisierte Datenabgleichsmaßnahme nach bestimmten Suchrastern, bei der Tausende unverdächtiger Personen praktisch auf digitalem Wege in Verdacht geraten können. Dabei verkehrt sich ganz deutlich die Unschuldsvermutung in eine generelle Schuldvermutung per Computerausdruck, und die Ausgefilterten, die müssen sich dann praktisch gegenüber den Ermittlungsbehörden rechtfertigen. Das hat sich ganz deutlich gezeigt bei den sehr umfangreichen Rasterfahndungen nach sogenannten islamistischen Schläfern. Auf die das Raster zugetroffen hat, die mussten sich sozusagen rechtfertigen. Oder auch die Videoüberwachung im öffentlichen Raum, in die alle Passanten einbezogen werden, ohne zu wissen, was mit den Aufzeichnungen in einer vernetzten Welt eigentlich passiert. Werden die ausgewertet? Werden die rausvergrößert, wird das gespeichert, wird das aufbewahrt, wird das möglicherweise weitergegeben? All das wissen die Betroffenen eben nicht. So, eine zweite Strukturveränderung. Das war also die Präventionsentwicklung. Eine zweite Strukturveränderung bedeutet die Zentralisierung der Sicherheitsbehörden und die verstärkte Zahnung von Polizei und Geheimdiensten. Seit Frühjahr 2007 dürfte das brisanteste Projekt in dieser Hinsicht die Antiterror-Datei sein, die sowohl von der Polizei als auch von den Geheimdiensten, von allen 19 Geheimdiensten, also die Länderverfassungsschutzämter und die Bundesnachrichtendienste, bestückt und gemeinsam genutzt wird. Gespeist aus Hunderten von Dateien polizeilicher und geheimdienstlicher Art. Inzwischen sind personenbezogene Daten darin von mehr als 13.000 Betroffenen erfasst. Und das sind nicht nur jetzt terrorismusverdächtige Personen, sondern auch Kontaktpersonen, also deren Kontaktpersonen. Damit können auf diese Weise können auch vollkommen Unschuldige und Unbeteiligte in einen gravierenden Terrorverdacht geraten. Aber das Wesentliche ist die Verzahnung über eine solche Datei von Polizei und Geheimdiensten. Aber was ist so problematisch daran, an einer solchen Ämterverquickung und Vernetzung? In letzter Konsequenz bedeutet Dies ist nämlich eine Aufhebung des verfassungsmäßigen Gebots der Trennung von Polizei und Geheimdiensten. Das ist ja immerhin eine bedeutsame Konsequenz aus den bitteren Erfahrungen mit der Gestapo in der Nazizeit, die ja auch beides war, sowohl geheimdienstlich als auch exekutiv-polizeilich arbeitend. Mit dem sogenannten Trennungsgebot, das ja immer noch verfassungskräftig ist, sollte in Westdeutschland ja eine unkontrollierbare Machtkonzentration der Sicherheitsapparate verhindert werden und auch eine neue Geheimpolizei sollte verhindert werden. Dieses Trennungsgebot war im Übrigen keiner besseren Einsicht von westdeutschen Politikern der ersten Stunde geschuldet, sondern geschah auf Veranlassung der Westalliierten mit ihrem berühmt gewordenen Polizeibrief von 1949. Übrigens anders als in der DDR, wo man diese Konsequenz eben nicht gezogen hatte und wo die Stasi praktisch Geheimdienst und Geheimpolizei in einem war und auch eben diese Machtkonzentration repräsentierte. Nun, die Trennung ist auch in der Bundesrepublik ja nach und nach ziemlich durchlöchert, aber mit der Antiterror-Datei wächst praktisch jetzt zusammen, was nicht zusammengehört. Wird eine wichtige Lehre aus der deutschen Geschichte weitgehend entsorgt. Das ist das Problem dabei. Und die Tendenzen gehen weiter in diese Richtung der Verzahnung von Polizei und Geheimdiensten. Ich komme nun zum dritten und letzten Tabubruch. Seit Jahren erleben wir nicht allein eine Militarisierung der Außenpolitik, sondern auch der inneren Sicherheit, in deren Mittelpunkt ja dann der Bundeswehreinsatz im Inneren stehen soll. Obwohl, auch hier wieder das Trennungsproblem sozusagen, obwohl hierzulande Polizei und Militär aus historischen Gründen, aber auch nach der Verfassung strikt zu trennen sind. Doch Bundesinnenminister Schäuble und auch Verteidigungsminister Jung, die sind wild entschlossen, die Bundeswehr nicht nur im Notstandsfall nach den Notstandsgesetzen, das bedarf immerhin einer Zweidrittelmehrheit des Bundestages, sondern eben auch regulär unterhalb der Schwelle schon als nationale Sicherheitsreserve im Inland einsetzen zu können. Und zu diesem Zweck soll eben gerade diese noch verfassungsgemäße Trennung zwischen äußerer und innerer Sicherheit, zwischen Polizei und Militär praktisch aufgehoben werden. Und es gibt bereits Pläne nachzulesen, unter anderem im neuen Weißbuch des Verteidigungsministeriums, den Verteidigungsfall nach Artikel 87a Grundgesetz vorzuverlagern, um ihn auch im Fall drohender Terroranschläge ausrufen zu können, die damit praktisch kriegerischen Angriffen von feindlichen Armeen gleichgesetzt würden. Die, ich zitiere, neuartige Qualität des internationalen Terrorismus und asymmetrischer terroristischer Bedrohungen erforderten ein weites Verständnis von Verteidigung, das sich in den letzten Jahren herausgebildet habe. So ist es schon nachzulesen in den verteidigungspolitischen Richtlinien von 2003. Frage also, militärischer Heimatschutz und Kriegsrecht, also nicht nur zur Verteidigung deutscher Interessen am Hindukusch, sondern auch bei Hindelang in den Bayerischen Alpen, so fragte die Süddeutsche Zeitung. Das verweist auch auf einen fatalen Zusammenhang. Je mehr sich die deutsche Außenpolitik an Militärinterventionen weltweit beteiligt, desto größer wird die Gefahr von Terroranschlägen gegen die Bundesrepublik. Das heißt, die Bundesregierung wappnet sich gegen mögliche Reaktionen auf ihre eigene Außen- und Kriegspolitik mit quasi Kriegsrecht und Bundeswehreinsatz im Inneren. Kollateralschäden an der Heimatfront nicht ausgeschlossen. Und an solche heimischen Militäreinsätze und die neue Rolle der Bundeswehr soll sich die Bevölkerung allmählich gewöhnen. Und bereits die Fußball-WM 2006, aber, wir haben es ja erst neulich gesehen, insbesondere der G8-Gipfel 2007 dienten dafür als willkommenes Exerzierfeld, um diesen Paradigmenwechsel, um den es sich ja handelt, jede Anstößigkeit zu nehmen. Allerdings die Tornado-Einsätze, die haben dann doch ein bisschen was anderes bewirkt, denn da war die Kritik ja groß genug. Die Tornado-Einsätze jetzt nicht in Afghanistan, sondern bei Heiligendamm. Ja. So, ich komme zum Schluss und Fazit. Für ein vages, meines Erachtens unhaltbares Sicherheitsversprechen bezahlt die Bevölkerung mit schweren Grundrechtsverlusten einen hohen Preis. Die meisten Befugniserweiterungen sind wenig geeignet zur Bekämpfung eines religiös motivierten, selbstmörderischen Terrors von weitgehend unauffälligen Tätern. Die meisten Antiterrorgesetze schaffen kaum mehr Sicherheit, gefährden aber die Freiheitsrechte umso mehr, so wenigstens die bittere Bilanz seit ihrem Inkrafttreten. Nur in ganz wenigen Fällen konnten die Sicherheitspolitiker plausibel darlegen, dass ihre Gesetze zur Bekämpfung dieser Art von Terrorismus tauglich sein können. Dazu gehören etwa Maßnahmen zur Erhöhung der Flug- und Verkehrssicherheit, das auf jeden Fall, vielleicht auch Maßnahmen zur Kontrolle internationaler Geldströme, möglicherweise auch die Abschaffung des Religionsprivilegs im Vereinsrecht. Aber ich denke, man kann es nicht oft genug sagen, weder in einer hochtechnisierten Risikogesellschaft, noch in der wir ja leben, noch in einer offenen Demokratie kann es einen absoluten Schutz vor Gefahren und Gewalt geben. Unhaltbare Sicherheitsversprechen, die uns immer wieder gemacht werden, und ein ausuferndes Sicherheitsdenken bergen vielmehr totalitäre Züge. Sie können zumindest zerstören, was sie zu schützen vorgeben, nämlich Demokratie, Freiheit und Bürgerrechte. Und es ist tatsächlich so, das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, die haben in den letzten Jahren ja nun mehrfach Gesetze und Maßnahmen für verfassungswidrig erklären müssen. Erinnert sei nur etwa an den großen Lauschangriff, an die präventive Telekommunikationsüberwachung, den europäischen Haftbefehl, den Fluggastdatentransfer an US-Sicherheitsbehörden oder die Befugnis zum präventiven Abschuss eines gekaperten Passagierflugzeugs. Auch die exzessiven Rasterfahndungen nach sogenannten islamistischen Schläfern sind ja für unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig erklärt worden, und die Polizeirazzien gegen Journalisten, etwa im Fall Cicero, sowie auch heimliche Online-Durchsuchungen von Computern sind für illegal erklärt worden. Und die Gerichte, die rügen in diesem Zusammenhang eindrücklich die besorgniserregende Tatsache, dass Regierungen und Parlamente in diesen Fällen unveräußerliche Grundrechte, die Menschenwürde und den Kern privater Lebensgestaltung einer vermeintlichen Sicherheit geopfert haben. Und diese hohe Anzahl verfassungswidriger Gesetze und Maßnahmen, die verweisen auf ein Verfassungsverständnis und Bewusstsein in der politischen Klasse, das offenbar im Zuge der Terrorismusbekämpfung immer mehr zu schwinden scheint. Streng genommen ein Fall für den Verfassungsschutz. Der kümmert sich aber um anderes, wie wir wissen. Der staatliche Antiterrorkampf hat sich insgesamt und weltweit als ein enormes Umgestaltungs-, ich möchte fast sagen, auch um ein Umerziehungsprogramm herausgestellt. Als ein Programm des permanenten Ausnahmezustands. Wir sind ja Zeugen inzwischen geworden einer Demontage hergebrachter Grundsätze des Völkerrechts, der Menschen- und Bürgerrechte und einer Entfesselung staatlicher Gewalten. Völkerrechtswidrige Angriffskriege, dann systematische Folterungen in Abu Ghraib, des Weiteren die Rechtsstellung auf Guantanamo, aber auch die Nutzung der verbotenen giftigen Früchte der Folter durch bundesdeutsche Sicherheitsbehörden. Des Weiteren die Relativierung der Menschenwürde und der Unschuldsvermutung, aber auch die Renaissance eines sogenannten Feindstrafrechts gegen Staatsfeinde, wie sie in Juristenkreisen wieder debattiert wird. Jedenfalls werden demokratisch-rechtsstaatliche Errungenschaften und zivilisatorische Grundwerte, die ja einen Rechtsstaat von einem Unrechtsstaat unterscheiden, in ihrer Substanz in Frage gestellt. Grundwerte, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte mühsam und durchaus unter schweren Opfern erkämpft worden sind. Der entfesselte, der autoritäre Sicherheitsstaat, der ist jedenfalls in greifbare Nähe gerückt. Und angesichts dieser Entwicklung, da stellen sich für mich eigentlich zwei zentrale Fragen, die wir gerne jetzt gleich in der anschließenden Diskussion behandeln können. Erstens, welche Motoren, welche Motive und politischen, möglicherweise ökonomischen Interessen stecken hinter der skizzierten Entwicklung? Wozu also das Ganze, wenn die Instrumente und die Strukturveränderungen doch, wie wir gesehen haben, nicht in erster Linie zur Terrorismusbekämpfung taugen? Die zweite Frage, warum lassen sich die Menschen in diesem Lande anders, wir hatten vorher schon mal darüber geredet, anders als in Zeiten der Volkszählung in den 80er Jahren, das alles gefallen? Worum regt sich eigentlich so wenig Widerspruch und Gegenwehr? Oder aber, gibt es möglicherweise doch Ansätze und wo wären die gegebenenfalls zu finden? Ja, damit möchte ich Sie nicht alleine lassen, sondern wir können jetzt gerne darüber diskutieren. Aber jetzt höre ich zunächst mal auf und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke sehr. Ich würde vorschlagen, ich kann jetzt mal eine kurze Pause.